Eine Corona-Impfpflicht hat es ja am Ende des Tages in Deutschland nicht gegeben. Beschlossen wurde sie nur in Österreich. Also wenn wir davon sprechen, dann vergessen wir gerne, natürlich, es gab eine Impfpflicht unter anderem für Bundeswehrsoldaten. Es gab auch einige Soldaten, die dagegen Einspruch eingelegt haben und sogar vor Gericht gegangen sind. Letzte Woche kam dann ziemlich überraschend die Meldung, die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr fällt weg. Wie es dazu kam und was das für Konsequenzen hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen Carlos Gebauer. Herr Gebauer, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir Journalisten, wir neigen ja immer ein bisschen dazu, das etwas zu vereinfachen. Deswegen habe ich auch von der Impfpflicht gesprochen, obwohl es eigentlich eine Duldungspflicht ist. Das heißt, der Soldat duldet, dass er die sogenannte Corona-Impfung über sich ergehen lassen muss. Dennoch würden Sie vielleicht juristisch einmal kurz erläutern, was auch bei der Bundeswehr ein juristisches Problem oder zumindest eine Kontroverse sein könnte, was diese Duldungspflicht angeht.
Jeder Bundesbürger und auch Soldaten sind Bundesbürger, der sogenannte Bürger in Uniform. Jeder Bundesbürger hat ein Recht auf körperliche Integrität. Und jede Therapie, auch das Impfen oder Injizieren von Stoffen, ist ein Eingriff in diese körperliche Integrität. Und dieser Eingriff kann nur dann legitim vorgenommen werden, wenn es eine Eingriffsbefugnis gibt. Und dann muss auch geprüft werden, ob das sachlich gerechtfertigt ist. Und wenn wir da jetzt schauen, in § 17a des deutschen Soldatengesetzes heißt es also tatsächlich, dass Soldaten dulden müssen, sich behandeln und auch impfen zu lassen, wenn sie dadurch eine übertragbare Krankheit vermeiden oder verhindern können. Und da wird es eben schwierig, weil das voraussetzt, insbesondere bei neuen viralen Erkrankungen, eine Prognoseentscheidung und einen Schutzzweck. Und wenn die Bundeswehrverantwortlichen ganz ursprünglich schon akribisch in die Zulassungsstudien geschaut hätten der Europäischen Arzneimittelagentur, dann hätten sie ja das feststellen können, was dann seit dem 18. Oktober 2023 auch öffentlich debattiert wird, nach entsprechender schriftlicher Erklärung von Emma Cook. Diese Stoffe sind überhaupt nicht dazu designed, eine Übertragung zu verhindern. Also sie bieten gar keinen Transmissionsschutz. Und dann wird es natürlich auch schon mit der Rechtfertigung einer soldatischen Impfduldungspflicht eng. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen vom gedanklichen Ansatz her, dass man sagt, Soldaten sitzen in der Kaserne oder in einem U-Boot oder sonst auf engem Raum und jeder Einzelne muss sich impfen lassen, damit er die anderen nicht ansteckt und gefährdet. Wenn es aber keinen Transmissionsschutz gibt, dann ist das an der Stelle schon sehr, sehr schwierig.
Und da sind wir auch gleich bei dem Warum. Was war denn die Begründung, dass die Duldungspflicht für Bundeswehrsoldaten gekippt wurde?
Weggefallen ist das Argument nun am 22. Mai 2024, weil das Bundesverteidigungsministerium nun sagt, und ich darf das etwas flapsig anmerken, oh Wunder, dass die Corona-Pandemie beendet sei. Mein flapsiges Oh Wunder bezieht seine sachliche Rechtfertigung daher, dass im April 2024, ich glaube am 7. oder 8. April 2024, aus dem Verteidigungsministerium noch die Botschaft gekommen war, es bleibe bei der Duldungspflicht für Soldaten. Und jetzt wird es jetzt ganz, ganz spannend an der Stelle. Jetzt muss uns nämlich das Bundesverteidigungsministerium demnächst mal genau erklären, was denn jetzt der Erkenntnisgewinn war, eine Duldungspflicht im April für legitim zu halten, aber sie im Mai nicht mehr für notwendig zu halten. Das ist nämlich ein wesentlicher Unterschied, insbesondere wenn man in die körperliche Integrität von Soldaten eingreift.
Was sagt Ihnen da Ihr juristischer Instinkt? Also was vermuten Sie da? Wie ist es zu diesem, man muss es ja fast sagen, Damaskus-Ereignis gekommen?
Wenn ich das wüsste, würde ich es sofort auf einen Zettel schreiben und mich anschließend berühmen, ein Hellseher zu sein. Ich habe nicht den Ansatz einer Ahnung, was dazu geführt haben kann. Nach allem, was ich höre, geht man wohl davon aus, dass in diesem Verfahren, von dem Sie eingangs sprachen, beim Bundesverwaltungsgericht, geht man davon aus, dass die argumentativen Räume für die Bundeswehr so eng geworden sind, dass nun tatsächlich nicht mehr zu verteidigen war, die Impfduldung aufrechtzuerhalten. Dafür spricht einiges, denn die Impfstoffe sind zunehmend in die Kritik geraten. Es gibt immer mehr Nebenwirkungen. Der Schutz der Impfstoffe selber ist immer zweifelhafter. Warum setzt man Soldaten einer Gefährdung aus, wenn das Ganze keinen Zweck hat?
Man hat seitens der Bundeswehr das recht sachlich und ohne möglichst viel Aufsehen kommuniziert. Halten Sie es trotzdem für möglich, dass jetzt noch mehr daraus folgt als Konsequenz?
Im Gegenteil, ich halte sogar für dringend erforderlich, jetzt weiter zu diskutieren und den Argumentationsdruck auf alle Beteiligten aufrechtzuerhalten im Sinne der öffentlichen Gesundheit, wenn es denn sowas gibt, aus folgendem Grund. Wenn man sich in dem Verfahren, und das wird offenbar jetzt dort bis Ende Juli diskutiert zwischen den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, wenn man sich dort zu der Frage verhalten muss, ob es ein sogenanntes Fortsetzungsfeststellungsinteresse gibt, ob also trotz der derzeitigen Erledigung der Duldungspflicht noch ausgesprochen werden soll, unter welchen Voraussetzungen sie weiter Bestand hätte haben können oder in anderen Fällen Bestand haben kann. Wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzt, ist das Bundesverwaltungsgericht höchstrichterlich gefragt, tatsächlich Leitlinien zu geben und mal Pflöcke einzurahmen, innerhalb derer mRNA-Injektionen künftig noch verspritzt werden können. Da gibt es erheblichen Bedarf. Und wenn man das Verfahren einfach nur in Anführungszeichen erledigt, dann hat es sich tatsächlich mit der argumentativen Diskussion dort insgesamt erledigt. Aber im Rahmen des Fortsetzungsfeststellungsinteresses, also im Rahmen des Rückblicks, war das alles rechtmäßig, muss man sich ernsthaft mit Fragen auseinandersetzen, die dann auch Zukunftswirkung haben. Und die Zukunftswirkung, wenn ich das noch anfügen darf, die Zukunftswirkung ergibt sich nach meinem Dafürhalten insbesondere daraus, dass wir am, glaube ich, 28. Mai 2024 von Tedros Ghebreyesus gehört haben, dass man Impfskeptiker oder Menschen, die das in Frage stellen, wörtlich aggressiver angreifen muss. Und die Debatte wird nicht weniger, sondern sie intensiviert sich und sie verhärtet sich.
Es gab ja Leute, die sich dieser Duldungspflicht widersetzt haben, die auch vor Gericht gegangen sind, also Soldaten. Ist zu erwarten, dass diese Leute Schadensersatz bekommen können, beziehungsweise eine Art Rehabilitierung, weil deren Karrieren liegen natürlich auf Eis. Was für Konsequenzen hat das für diejenigen, die dagegen rechtlich vorgegangen sind?
Sie sprechen da einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Wenn wir nämlich auf die letzten Monate zurückschauen, dann sind dort manche Schicksale von Soldaten besiegelt worden, die auch in Strafverfahren Sanktionen erlitten haben oder ihren Beruf verloren haben, auf Basis einer fragwürdigen Impfduldungspflicht. Deswegen halte ich es also für so unglaublich wichtig, dass das Verfahren, das jetzt läuft, einmal beim Bundesverwaltungsgericht oder auch andere Verfahren, die andernorts betrieben werden, mit großer Akribie fortgeschrieben werden. Denn wenn sich dann tatsächlich durch eine endlich ernsthaft durchgeführte Beweisaufnahme erweisen wird, dass die Duldungspflicht nicht zu legitimieren gewesen ist und also rechtswidrig war, dann haben auch all die, die ihren Beruf verloren haben oder strafrechtlich verurteilt worden sind, die Chance, hier wieder ihre Verfahren neu aufzurollen und dann wieder ihren Beruf zurückzubekommen oder aus der strafrechtlichen Verantwortung rausgenommen zu werden. Das ist schlicht ein rechtsstaatliches Gebot der Fairness.
Bei der Bundeswehr gibt es ja das Prinzip der Pflicht zum treuen Dienen. Das bedeutet, dass Befehl und Gehorsam eingehalten werden müssen. Es gibt aber auch die innere Führung, die besagt, dass ein Befehl auch verweigert werden kann, wenn er unrechtmäßig oder gegen die Menschenwürde und so weiter ist. Steht die Bundeswehr möglicherweise da vor der Situation, dass viele innere Konflikte ausgetragen werden müssen?
Das Wort innerer Konflikt hört sich immer so unfreundlich an, aber ich plädiere ganz dringend dafür, diesen inneren Konflikt auszuformulieren, ihn auszubuchstabieren und ihn auszuhalten und ihn auszutragen. Denn nur wenn man sich mit diesem inneren Konflikt auseinandersetzt, kann man ihn schließlich auch irgendwann lösen. Wir haben hier ein ernsthaftes Problem und mein Verständnis von einer rechtsstaatlichen Bundeswehr besteht darin, dass dort Fragen von Anfang bis Ende systematisch aufgearbeitet werden, systematisch beantwortet werden und einer vernünftigen Lösung zugeführt werden, die wissenschaftlichen Standards Genüge tut.
Das Vorgehen auf rechtlicher Schiene gegen den Dienstherrn, weil man sich nicht impfen lassen möchte, ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, was passiert jetzt eigentlich mit denjenigen, die eine Schädigung durch eine Impfung davongetragen haben? Glauben Sie, da wird auch noch mehr passieren, dass noch mehr Leute da ihre Stimme erheben werden?
Also ich persönlich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man jetzt sich melden muss und innerhalb auch dieses Jahres 2024 noch seine Fragen Gerichten vorlegen muss, um sie vernünftig zu prüfen. Es geht schlicht nicht anders, als dass all diese Fragen geklärt werden und vernünftig beantwortet werden. Wir stehen nach allem, was man hört, immer wieder vor neuen Pandemien und diese neuen Pandemien müssen auf einem rechtlich vernünftigeren Grund stehen als das, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Und das geht nur, wenn man es vernünftig ausbuchstabiert und vernünftig klärt.
Eine besondere Rolle haben in dieser Sache vielleicht auch die Bundeswehrärzte gespielt. Muss man auch da vielleicht nochmal ganz genau drauf gucken, was ist der große Unterschied eigentlich so zwischen zivilen Ärzten und Bundeswehrärzten? Gab es da eine besondere Verantwortung?
Ganz bestimmt ist ein Militärarzt unter einer sehr viel höheren ethischen Rechtfertigungsnotwendigkeit als ein Arzt außerhalb der Bundeswehr. Und das ergibt sich aus Folgendem. Ein Bundeswehrsoldat als Bürger in Uniform gibt Teile seiner Grundrechte in dem Moment ab, in dem er eine Kaserne betritt. Er betritt dort ein sogenanntes besonderes Gewaltverhältnis, so nennen Juristen das. Das heißt, in dem Moment, wo der Soldat als Bürger in Uniform weniger Möglichkeiten hat, sich gegen möglicherweise illegitime Eingriffe zu wehren, wie auf einer Schaukel, gibt es eine höhere Rechtfertigungspflicht für den Arzt, der ihn behandelt. Das heißt, der Arzt muss hier ganz besonders schauen, gibt es eine Kontraindikation, die in diesem Einzelfall einer Therapie entgegensteht. Und machen wir uns bitte immer klar, der Hersteller dieser mRNA-Injektion, beispielsweise die Firma BioNTech, hat wiederholt gegenüber der New Yorker Börse erklärt, überhaupt nicht wissen zu können, was die Wirkungen ihres Produktes sind. Denkgesetzlich ist dort, wo man die Wirkungen eines Medikamentes nicht kennt, ausgeschlossen, dass man die Nebenwirkungen abschätzt. Und das muss Konsequenzen auch für die juristische Subsumption der Kontraindikation haben. Wenn ich nicht weiß, wie etwas wirkt, dann weiß ich auch nicht, wie es nebenwirkt. Und wenn ich dann dennoch therapiere, dann stehe ich mindestens ethisch und wahrscheinlich auch juristisch sehr, sehr auf dünnem Eis.
Abschließend noch die Frage: Duldungspflicht bei anderen möglichen Impfstoffen in Zukunft, ist das dann anhand des Beispiels der sogenannten Corona-Impfung jetzt erstmal durch oder kann das jederzeit wiederkommen?
Ich fürchte beinahe, dass mindestens geplant ist, es immer wieder neu durchspielen zu wollen. Und da habe ich meine Zweifel, ob das so gehen kann wie beim letzten Mal. Und ich kann jeden nur ermutigen, alle Fragen, die sich bisher aufgestellt haben, in großer Vernehmlichkeit zu stellen. Durch Schweigen machen wir an dieser Stelle nichts besser.
Sollte so eine Duldungspflicht, egal wobei, egal zu welcher Gelegenheit, doch nochmal wiederkehren, was würden Sie jetzt einem Bundeswehrsoldaten, der den Kontrafunk hört, raten? Wie sollte ich vorgehen? Wie sauber, wie bedächtig, wenn ich nicht unbedingt als Quertreiber oder Querulant dastehen möchte, aber trotzdem sachlich auf mein Recht pochen will?
Ich würde gerne an der Stelle meinen Freund Jörg Guido Hülsmann zitieren, der inzwischen Professor für Volkswirtschaft ist in Angers in Frankreich. Der sagt immer: Man kann alles sagen, es kommt nur darauf an, wie man es sagt. Man kann Widerspruch einlegen, man kann vorbeugende Feststellungsklage erheben, man kann zum Beispiel auch ein selbstständiges Beweisverfahren beim Truppendienstgericht einleiten, wie ich das persönlich auch als Anwalt für Mandanten getan habe, und auf diese Weise sehr, sehr nüchtern klar machen: Mir geht es darum, eine Sachfrage zu klären und ich will hier niemanden ärgern. Und hier gilt wie immer: Der Ton macht die Musik. Es wird nicht rumgeschrien, es wird nicht gebrüllt, sondern es wird ganz sachlich ein Thema ausformuliert und vorgelegt und dann wird es auch vernünftig behandelt.
Letzte Woche, Sie haben das mitbekommen, ist die Duldungspflicht bei der Bundeswehr in Sachen Corona-Impfung gefallen. Was das für Konsequenzen hat, darüber sprach ich mit dem Juristen Carlos Gebauer. Herr Gebauer, vielen Dank für diese Einblicke und die Erklärung.
Ja, danke auch meinerseits. Alles Gute.